Ja, so wie wir gerade bei der Kindergeschichte gehört haben, so geht es wahrscheinlich auch manchen von euch. Ihr bereitet euch jetzt auf Weihnachten vor, also auf das, was da kommt. Und wir haben ja gerade schon mitbekommen, da spielen Maria und Josef und der Esel und natürlich Jesus selbst eine Rolle. Wir erinnern uns zu Weihnachten daran, Jesus ist in Bethlehem geboren. Und das ist schon einige Jahre her. Eigentlich hat die Geschichte mit Jesus ja schon deutlich früher begonnen. Also wir lesen in der Bibel solche Aussagen wie, als die Zeit erfüllt war, dann sandte Gott seinen Sohn, von einer Jungfrau geboren. Und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Der Paulus sagt uns das so und will darauf hinweisen, dass das, was da passiert ist mit der Maria, das war nicht irgendeine spontane Entscheidung, sondern das hatte Gott eigentlich schon über lange Zeit hinweg vorbereitet. Der hatte schon lange geplant, dass Jesus kommt. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann fällt uns ja auch auf, da gibt es eine ganze Menge Hinweise darauf, dass Jesus geboren werden wird, dass er auf die Erde kommt, dass er den Menschen zeigen wird, wie sie zurück zu Gott finden können. Also diese Sache mit Jesus ist schon ganz lange geplant. Einige Bibelleser sagen, das war eigentlich schon geplant vor Beginn der Welt. Oder zumindest war es geplant zur Zeit von Adam und Eva. Und da, wo dann Gott der Eva sagt, dein Nachkomme, der wird der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zertreten. Der wird den Teufel besiegen. Und der Teufel wird machen, dass der stirbt. Und dass das genau sich in Jesus erfüllt, dass Jesus ja ein Nachkomme von Maria, von Adam und Eva sind, natürlich dann auch von Maria, und dass hinterher der Teufel dafür sorgt, dass Jesus ja stirbt. Daran erinnern wir uns dann ja zu Ostern, also lange Zeit vorbereitet. Aber so rein irdisch ist das ja auch vorbereitet worden. Interessanterweise hat Gott ja nicht den Weg gewählt wie bei Adam. Das wäre ja eine interessante Idee. Jesus schafft Jesus einfach wie Adam. Und dann tritt er auf als, naja, so vielleicht 30-jähriger Mann. Und dann kann er gleich anfangen zu predigen. Eigentlich fällt uns ja da auf, wenn wir die Geschichte in der Bibel lesen, da ist ja eine große Lücke. Geburt Jesu, dann der 12-jährige Jesus im Tempel und dann taucht Jesus erst wieder auf, wenn er 30 Jahre alt ist und anfängt zu predigen. Da könnten wir Gott doch vorschlagen, warum kürzt du das Ganze nicht ab? Warum schaffst du nicht Jesus einfach so als fertigen Mann und plötzlich taucht er auf? Und wir wissen nicht ganz genau, warum Gott das nicht gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, er wollte den Menschen zeigen, Jesus ist ganz einer von euch. Der weiß auch, wie es geht, wenn du ein Baby bist, der weiß, wie es geht, wenn du ein Kind bist, der weiß, wie es geht, wenn du arbeitest. Und wenn Jesus dann auftritt und zu den Menschen redet, dann kommt keiner auf die Idee zu sagen, also Jesus, du hast ja keine Ahnung, wie unser Leben läuft. Du kommst gerade vom Himmel herunter und jetzt predigst du und das war's. Sondern das war ja manchmal auch das, was Menschen irritiert hatte, wo sie gesagt haben, was? Jesus, das ist doch der Sohn des Zimmermanns Josef, was will der denn uns jetzt schon sagen? Ja, weil Jesus bis dahin mehr oder weniger wie ein normaler Mensch gelebt hat. Wobei, wenn wir genau hinschauen, so ganz normal war das ja auch nicht. Denn schon seine Geburt und das, was vor der Geburt gewesen war, war ja nicht unbedingt so, ja, wie das bei uns allen gelaufen ist. Deshalb möchte ich euch gerade den Abschnitt lesen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, wo es nämlich darum geht, dass die Maria 9 Monate vorher in Nazareth ist, im Norden Israels, und dass ihr da ein Engel begegnet und der hat ihr dann einiges zu sagen, was in keinem Fall ganz normal ist, sondern was Maria in äußerstem Maße herausfordert, was ihr Leben vollkommen durcheinander bringt. Das war dieser Engel, ihr zu sagen hat. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, falls jemand von euch schon mal in Nazareth gewesen ist, heute ist das eine quirlige Stadt, meistens alles ein bisschen durcheinander. In erster Linie wohnt dort arabische Bevölkerung, so etwa eine Hälfte der arabischen Bevölkerung ist christlich-katholisch, der andere Teil der Bevölkerung ist islamisch. Und das liegt so im Norden Israels, in dem Gebiet, was man damals und heute Galiläa nennt. So zwischen dem See Genezareth und dem Mittelmeer, also da in der Mitte, im Bergland. Also bergig, hügelig müssen wir uns vorstellen, viel trockener als hier bei uns, wachsen so ein paar Bäume, so ein bisschen grün da mal, besonders im Frühling, sonst verdorrt das im Sommer auch. So müssen wir uns das vorstellen. Und diese Stadt Nazareth, die wurde vorher geschichtlich nie erwähnt, weshalb dann manche Leute auch gesagt haben, ja, bestimmt ist das alles nur erfunden, was in der Bibel steht. Allerdings gibt es schon seit Jahren Ausgrabungen in Nazareth und da hat man festgestellt, diese Stadt ist wahrscheinlich etwa so 100 Jahre vor Jesus gegründet worden von Leuten, die aus Judäa, aus Bethlehem gekommen sind und ausgewandert waren, weil in Judäa, ja, da gab es zu viel Bevölkerung, da war die Landwirtschaft, lief alles schlecht, ist noch viel trockener als in Galiläa und die sind dann ausgewandert in den Norden des Landes, haben sich da niedergelassen und haben diese Stadt Nazareth gegründet. Aber die war nicht von Bedeutung, da lebten nur ein paar hundert Leute und deshalb hat keiner davon berichtet, ehe Maria und Josef da gewohnt haben und ehe Jesus da dann ja auch später aufgewachsen ist und von da aus weggezogen ist, weshalb die Leute ihn ja immer wieder als Jesus von Nazareth bezeichnet haben. Interessant ist übrigens auch die hebräische Bezeichnung dieses Ortes, das kommt nämlich von dem hebräischen Netzer. Und Netzer, das ist der Spross, der herauskommt aus so einem Ölbaum. Also wenn ein Ölbaum abgesägt ist, so ähnlich kennen das vielleicht manche auch bei uns mit so Weiden. Wenn du so eine Weide absägst, dann kommen da neue Sprosse raus, sind dann neue Zweige. Und so kann das mit Ölbäumen auch passieren. Wenn dein Ölbaum da ist, du sägst ihn ab, dann kommt ein neuer Spross. Und der neue Spross, der heißt hebräisch Netzer. Und diese Stadt Nazareth ist der neue Spross. Und das ist ja eine interessante Symbolik, weil im Alten Testament wird häufig Israel verglichen mit einem Ölbaum. Und hier wird dann gesagt, aus diesem alten Ölbaum, da kommt ein neuer Spross, da wächst etwas ganz Neues heraus, eine ähnliche Bezeichnung, wie Paulus sie später benutzt, für uns als Christen. Da wird gesagt, wir sind eingepfropft in diesen Stamm in Israel. Gott hat mit Israel angefangen und wir werden da jetzt weitergeführt von Gott als Christen, aber irgendwie hängen wir mit Israel zusammen. Und das steckt auch schon allein in dieser Bedeutung des Namens drin. Das ist den Leuten wahrscheinlich so gar nicht bewusst gewesen. Aber wir lesen dann ja auch, dass Jesus ist ein Nachkomme Davids, ein Nachkomme von Isai, so wird das im Alten Testament dann gesagt. Und das ist auch ein neuer Spross, der da herauskommt. Ich lese gerade einmal die Textstelle vor, und zwar aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1. Lukas 1, die Geschichte von Maria und dem Engel, der ihr erscheint. Also Lukas 1, ab Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihn dem Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihn dem Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich doch von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach ihr zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und sie ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Das ist das, was 9 Monate vorher passiert ist. Wir lesen, der Zeitpunkt, also der Ort war ja Nazareth, Norden von Israel, der Zeitpunkt steht im sechsten Monat. Wenn wir da etwas weiter lesen, dann wird deutlich, im sechsten Monat ist gemeint, im sechsten Monat der Schwangerschaft von Elisabeth. Also das war jetzt nicht der sechste Monat im Jahr, deshalb wir wissen gar nicht ganz genau, welchen Monat Jesus geboren worden ist. Man hat halt dieses Datum genommen, 24. Dezember, weil das symbolisch so schön passt. Denn Johannes, der beschreibt die Geburt Jesu mit, das Licht kam in die Finsternis. Und dann hatte man lange überlegt, ja, was passt denn dazu am besten? Das Licht kommt in die Finsternis, die Welt ohne Gott ist dunkel, kalt, rücksichtslos, finster. Und was passt da am besten? Ja, dann nehmen wir doch das Datum, wo die Nacht am längsten und der Tag am kürzesten ist. Also das heißt die Wintersonnenwende, und die ist eben gerade zu diesem Zeitpunkt im Dezember. Also da ist es so am dunkelsten und da soll das Symbol sein. Und jetzt kommt das Licht in die Finsternis des Lebens der Menschen hinein. Also deshalb der 24. Dezember, nicht weil irgendwo in der Bibel steht, dass es genau das Datum ist. Und dieser sechste Monat ist eben gemeint, der sechste Monat, wo die Maria, wo die Elisabeth schwanger gewesen ist. Dann lesen wir, da kommt ein Engel. Wir wissen nicht ganz genau, wie der ausgesehen hat. Auf Bildern hat er große Flügel, leuchtet, sieht so aus wie ein junger Mann. Wobei, hier steht kein Wort davon, wir wissen es nicht. Vielleicht sah er auch ganz normal aus. Also normal wie ein Mensch. Scheinbar war er als Mann erkennbar, denn sie redet ihn ja so als Mann an, die Maria. Die muss sich sehr gewundert haben, was uns allen wahrscheinlich ähnlich gehen würde. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, wenn du heute Morgen beim Frühstück machen bist und plötzlich steht ein wildfremder Mann bei dir in der Küche. Und sagt ihr, gegrüßt seist du, dann irgendwie, nicht? Was weiß ich ja, jetzt Elisabeth oder Marion oder sonst was, gegrüßt seist du. Wahrscheinlich würdest du auch erstmal denken, also bitte, was macht der hier? Überraschend, und so reagiert die Maria ja auch. Wir wissen nicht ganz genau, wo sie gerade gewesen ist. Zumindest steht da, der Engel kam herein. Also das heißt, die muss irgendwie in einem Innenraum gewesen sein. Und jetzt gibt es so zwei verschiedene Varianten, das zu erklären. Die wahrscheinlichere ist, Maria war einfach zu Hause. Denn wenn man verlobt war, und das war sie ja, wohnte man damals bei den Eltern weiter. Und das heißt, jetzt war sie bei ihren Eltern. Die meisten Häuser waren relativ kleine Häuser mit einem Raum. Da hat man alles sich abspielen lassen. Wir reden, sehen nicht, dass irgendjemand anders da war. Dann waren wahrscheinlich gerade ihre Eltern irgendwo bei der Arbeit, einkaufen auf dem Feld oder was weiß ich. Und die Maria ist jetzt zu Hause und macht da die Hausarbeit, so wie das üblich war. Und plötzlich steht da der Engel. Ja gut, so ganz überraschend wie bei euch wäre das wahrscheinlich nicht, weil damals hatte man keine Türschlösser. Die Türen waren offen, man hat in der Nacht einfach so einen Balken davor die Tür gelegt, damit der schön zu war, aber am Tag war alles offen, weil normalerweise kamen die Nachbarn auch mal rein, mal raus. Nur diesen Mann kannte sie ja nicht, das war das Überraschende. Und es galt als äußerst unmoralisch, wenn ein fremder Mann alleine mit einer Frau in einer Wohnung ist. Das ist ja bis heute im Orient noch so, nicht? Das geht also ist ganz schlimm, das geht ja gar nicht. Und die wahrscheinliche Variante ist, Maria ist zu Hause. Deshalb hat dann auch die katholische Kirche mitten in Nazareth ein Riesengebäude gebaut, was dann eben genau daran erinnert, wenn man an der Stelle so Reste eines Hauses aus der Zeit Jesu gefunden hat. Und da sagt man, das war bestimmt das Haus, in dem Maria und Josef gewesen waren und da ist der Engel erschienen. Die orthodoxe Kirche konnte ja nicht an derselben Stelle ein Haus bauen. Die haben deshalb eine Kirche gebaut, da wo der Brunnen war in Nazareth. Und der Brunnen, der war nämlich übermauert, damit das alles nicht so verdunstet. Und da sagen die, ja ganz bestimmt war die Maria gerade im Brunnenhaus und da kam der Engel herein. Wir wissen es nicht ganz genau. Ist scheinbar auch nicht wichtig. Also entweder in dem Brunnenhaus oder zu Hause, das Ganze liegt auch nur so 300, 400 Meter auseinander, also alles keine großen Entfernungen, jedenfalls da hat das stattgefunden. Und da ist nun diese Maria, die uns näher vorgestellt wird als Verlobte, als Jungfrau steht da auch. Und Jungfrau meint ja tatsächlich Jungfrau, also die sagt ja auch später dem Engel, wie kann das passieren, dass ich schwanger werde, da ich doch von keinem Mann weiß? Gemeint ist hier natürlich nicht, dass sie nicht weiß, was ein Mann ist. Also sonst könnten wir auch denken, die Maria, die ist ja ziemlich einfältig. Ich weiß gar nicht, was ein Mann ist. Nicht ungefähr so. Nein, also so war das bei der Maria auch nicht. Sondern sie will damit einfach sagen, ich weiß von keinem Mann, na, ich habe noch mit niemandem zusammen geschlafen. Ich bin eine treue junge Frau und ich bin verlobt, alles klar. Aber ich kann doch gar nicht schwanger werden, weil ohne mit jemandem zu schlafen, weiß ich doch auch, wird man nicht schwanger. Das ist eher, was die Maria da sagen will. Wir müssen uns jetzt eher eine junge Frau vorstellen, sehr, sehr jung. Heute würde man in dem Alter nicht heiraten. Damals in Israel heiratete man so, naja, so 14, 15, 16, 17. Naja, das war dann schon das Ende, nicht? Gibt es hier jemanden mit 17, der noch nicht verheiratet ist? Also, das müssen wir nachher noch regeln, nicht? Also, da müssen wir noch schnell jemanden suchen. Nein, heute sind die Sachen ein bisschen anders aus. Heute heiratet man eher ein bisschen älter. Aber damals galt man so als Erwachsener in dem Alter. Und so müssen wir uns die Maria vorstellen. Also wirklich ziemlich jung. Und die ist verlobt. Normalerweise dauert die Verlobung ein Jahr. Und in dem war klar, jetzt bereitest du dich auf die Ehe vor, jetzt wird ein kleines Häuschen gebaut, jetzt wird das schön eingerichtet, das Fest vorbereitet und dann feiert das ganze Dorf zusammen und dann bist du ab dem Zeitpunkt verheiratet. Und da wartet die Maria jetzt darauf. Und ihre Familie freut sich natürlich auch. Und jetzt kommt da dieser Engel und die Maria scheint ja eine fromme Frau gewesen zu sein, denn sie rechnet auch damit, okay, Engel, das kann passieren, Gott kann zu mir sprechen und fühlt sich da irgendwie geehrt, oh Gott hat jetzt was Besonderes mit mir vor. Ganz erstaunlich finde ich ja, dass sie ohne so richtig viele Widerworte dann auf diese Ankündigung des Engels eingeht. Das finde ich eine ganz herausfordernde Sache. Und wahrscheinlich ist das etwas, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Wir haben heute eher, so denken wir daran, naja, schön, nicht? Also jetzt die Maria bekommt Jesus, ist ja nochmal eine besondere Herausforderung, so etwas. Aber für die Maria war das, was der Engel ihr gesagt hat, ja eigentlich eine totale Katastrophe. Und zwar Katastrophe in dem Sinne, jetzt stell dir doch mal vor, der Engel ist weg und dann ein paar Wochen später geht die Maria zu ihren Eltern und sagt, Mama, Papa, ich bin schwanger. Und dann würden die sagen, ja, und woher? Ja, vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt Eltern seid, stellt euch mal vor, eure Tochter würde euch sowas sagen. Die kommt jetzt nach Hause, sagt, Mama, Papa, ich bin schwanger. Und dann fragst du, ja, und wo ist der Mann dazu? Das war der Heilige Geist. Also ich meine, ich habe ja auch zwei Töchter, nicht? Und also wenn die mir das sagen würden, ich würde es ihnen erstmal nicht glauben. Oder würdet ihr das glauben? Einfach so. Also dann seid ihr sehr gutgläubig, ne? Ja, weil in der Bibel ist ja auch vollkommen klar und in der Biologie ist das auch noch klarer, ohne Mann eigentlich auch kein Baby. Okay, es gibt In-vitro-Fertilisation, ne, künstliche Befruchtung und so etwas, aber das gab es ja damals noch nicht. Also damals ja ohne Mann kein Baby. Und die Bibel sagt ja auch nicht, naja gut, so alle paar Jahre gibt es auch mal eine Jungfrauengeburt. Sondern in der Bibel ist ganz deutlich, es gab noch nie eine Jungfrauengeburt und es wird auch nie wieder eine geben. Das einzige Mal, wo Gott das gemacht hat, ist hier bei der Maria. Ja gut, hier wird jetzt auch gesagt, die Elisabeth, die ist auch schwanger geworden. Da steht aber nicht, dass das eine Jungfrauengeburt war, denn immerhin war die Elisabeth ja verheiratet und das seit vielen Jahren. Also das war nicht, dass die Jungfrau war. Das Besondere war, sie war unfruchtbar und Gott hat diese unfruchtbare Frau fruchtbar gemacht. Dasselbe gilt für die Hanna im Alten Testament oder die Sarah im Alten Testament. Auch das waren keine Jungfrauengeburten. Also dass eine Frau, die wirklich noch gar nichts mit irgendeinem Mann zu tun hat, die auch mit keinem geschlafen hat, dass da ein Baby kommt, finden wir, soweit ich das weiß, in der Bibel nur einmal, nämlich genau hier. Und deshalb hat Gott wahrscheinlich auch diesen ganz besonderen Weg gewählt, um von Anfang an deutlich zu machen, Jesus ist was total anderes als irgendein anderer Prophet oder ein König oder ein, was weiß ich, Hohepriester oder so etwas. Jesus ist was total anderes, der ist, naja, das wird uns ja auch gleich gesagt, der ist Gott. Da wird dann ja auch gesagt, der wird über Israel herrschen, sagt hier ja der Engel, über in Ewigkeit. Ja, das kann man ja von keinem sagen. Nicht? Also David ist gestorben und Salomo ist gestorben und die anderen Könige auch. Und hier wird gesagt, der wird über Israel herrschen in Ewigkeit. Darauf warten wir ja auch noch ein bisschen als Christen, dass wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, dass er das dann auch im wörtlichen Sinne macht, nämlich über ewig über Israel zu herrschen. Aber da merken wir, das ist schon nicht ein ganz normales Kind. Das ist auch nicht nur ein Prophet, sondern Jesus ist, was wir auch als Christen glauben, der ist Gott. Gott ist Mensch geworden, was eigentlich ja unvorstellbar ist. Wie kannst du dir einen Gott vorstellen, der mit einem Wort das ganze Universum schafft, der allgegenwärtig ist und allmächtig ist und allwissend ist, der sich dann entscheidet, ein kleines Baby zu werden hier auf der Erde? Ist ja eigentlich auch ganz schwer vorstellbar, aber genau das ist ja, was bei Maria dann passiert ist. Die Herausforderung für Maria war dann aber, sich auf diese Geschichte einzulassen. Denn normalerweise hieß das, und das wussten die Eltern von Maria, und das wusste ja auch der Verlobte von Maria, normalerweise hieß das, wenn du jetzt schwanger bist, ja, dann musst du ja mit jemandem geschlafen haben, und wenn es der Josef nicht war, dann war es ein anderer Mann, dann hast du die Ehe gebrochen. Denn nach jüdischer Vorstellung galt schon während der Verlobungszeit dieselbe Regel, du galtest wie eine verheiratete Frau. Also wenn jetzt nicht was ganz Schlimmes dazwischen kommt, dann giltst du wie eine verheiratete Frau. Wenn du jetzt mit einem anderen Mann schläfst, ist das wie Ehebruch. Und Ehebruch war im Alten Testament ja Steinigung. Normalerweise konnte Ehebruch ja nicht nachgewiesen werden. Da steht in den Büchern Mose, es müssen mindestens 2 oder 3 Zeugen sein für den Ehebruch, was ja eher unwahrscheinlich ist. Aber wenn du schwanger bist, ja, dann braucht man gar keine 2, 3 Zeugen. Dann weiß man ja, da muss was gewesen sein. Das heißt, Maria und die Eltern mussten damit rechnen, Vielleicht kommen da Leute und sagen, die muss gesteinigt werden. Die ist untreu gewesen. Und der Josef, ja, das lesen wir ja sogar, der Josef hatte jetzt seine Zweifel, nämlich ist die Maria mir treu gewesen? Ist die mit einem anderen Mann unterwegs gewesen? Will ich die überhaupt noch heiraten? Wir lesen dann, dass er überlegte, wegzuziehen, um die Maria da nicht ganz bloßzustellen, weil er sie irgendwie doch noch liebte, aber sagt, Ende mit Ehe. Das war für Maria auch nicht einfach. Sie ist verliebt in Josef. Und jetzt sagt der Josef, tschüss, also wenn du dich mit anderen Männern einlässt, dann war es das. Ja, wie willst du dem das erklären? Diese Erklärung wieder, das war der Heilige Geist, klingt für den Josef auch nicht gar so überzeugend. Und jetzt muss man sehen, das ist der Maria durch den Kopf gegangen. Das war ihr vollkommen klar. Sie wusste ja, wie die Leute in ihrer Umgebung reagieren. Und trotzdem lässt sie sich auf das ein, was Gott ihr da vorschlägt durch den Engel und dann, was dann auch passiert. Und in dieser Hinsicht ist ja die Maria außerordentlich herausfordernd. In diesem unendlichen Vertrauen, was sie Gott gegenüber hat, erstmal, dass Gott das auch macht, was biologisch unmöglich ist, dass nämlich ein Kind entsteht, und dass Gott auch dafür sorgen wird, dass sie nicht gesteinigt wird, dass ihr Verlobter nicht wegläuft, dass ihre Eltern sie nicht rausschmeißen, weil sie da ein unanständiges Mädchen ist oder so. Irgendwie muss sie darauf vertrauen. Wenn Gott sagt, das Kind wird geboren, ja, dann werde ich nicht vorher gesteinigt. Ne? Dann wird auch vorher nicht alles den Bach abgehen, sondern irgendwie wird Gott auch dafür sorgen, dass das hinterher klappt, dass das auch so läuft. Dieses Vertrauen drückt sie aus. Und das ist ja der Grund, warum wir dann später lesen, dass alle Geschlechter sollen Maria loben, nicht? Also sich an sie erinnern, was wir ja auch tun. Also wenn wir an Weihnachten denken, denken wir ja an Jesus, das ist der Mittelpunkt. Aber wir denken eben auch an Maria und Josef, die Pflegeeltern Jesu, wenn wir das so ausdrücken wollten. Weil der wahre Vater ist ja Gott im Himmel, aber das sind die Pflegeeltern hier auf der Erde, die sich um Jesus gekümmert haben, über all die Jahre, bis er groß geworden ist. Und die haben sich darauf eingelassen und ganz besonders die Maria. Und die Maria, wissen wir ja, die hat dann Jesus noch begleitet. Die steht dann sogar noch unterm Kreuz, da wo Jesus stirbt. Ihr Kind, ihr Erstgeborener stirbt dort und sie ist mit dabei und sie scheut sich nicht, dass sie dann als Anhängerin Jesu erkennbar ist, wo die meisten der Jünger außer der Johannes sich verflüchtigt haben, die sind dann weg, aber Maria ist da. Maria ist auch da eine vorbildliche Frau, die auch da wieder Gott vertraut. Gott kann mich auch schützen, wenn ich hier unterm Kreuz stehe und wenn die Soldaten da sind, die mich festnehmen könnten. Da, wo Menschen Gott begegnen, da, wo Menschen Jesus begegnen, da bringt es das Leben meistens durcheinander. Da sind Menschen herausgefordert. Und das sehen wir hier in ganz besonderer Weise. Die Maria als fromme Frau, alles in Ordnung. Aber da, wo jetzt diese ganz persönliche Begegnung mit Gott kommt, durch den Engel, durch das Handeln Gottes an ihr, da fordert sie das heraus zum Vertrauen auf Gott. Darauf zu setzen, wenn Gott etwas von mir erwartet, wenn er mir solch einen Auftrag gibt, er wird auch die Bedingungen schaffen, dass das klappen kann. Sie fängt nicht an, lange zu diskutieren, das geht jetzt biologisch nicht und überhaupt meine Eltern und mein Verlobter und was weiß ich, sondern sie lässt sich darauf ein. Und ich denke, vom Prinzip her geht das heute ganz genauso. Du kannst eine gewisse Frömmigkeit haben. Das hatten damals auch alle in Nazareth. Die waren auch alle Juden irgendwie in die Synagoge gegangen, Feiertage gehalten und so, das schon. Aber wenn es zu einer persönlichen Begegnung mit Gott kommt, in die ein oder anderen Weise, bei Maria war das jetzt durch den Engel. Da ist ja Gott nicht persönlich erschienen, aber durch den Engel. Bei manchen ist das durch, was weiß ich, du liest was in der Bibel oder du begegnest anderen Christen und merkst plötzlich, dass das, was sie sagen, nicht nur ihre Überlegung ist, sondern dass Gott durch diese Menschen spricht. Dir ist das innerlich plötzlich ganz klar. Oder wie auch immer. Gott hat ja ganz verschiedene Wege, dass er uns begegnet. Und in ganz vielen Fällen wird es dazu führen, dass Gott dich herausfordert. Dass du über das normale Maß hinaus denken musst. Vielleicht auch neue Sachen denken musst. Oder etwas verändern musst in deinem Leben. Oder die Zukunft anders planst, als du sie gedacht hast. Gott in der Bibel ist nicht nur irgendeine kosmische Energie oder irgendeine kosmische Kraft, die du für deine Interessen einspannen kannst. Also das heißt, ich plane mein Leben, naja, ganz gut hoffentlich, nicht? Und dann soll Gott noch dazukommen und das absegnen, was ich jetzt geplant habe. Das gibt es in allen Religionen. In allen Religionen will man irgendwelche Rituale machen und die Rituale sollen dann die kosmische Energie herunterziehen auf mich und mir helfen, dass es so läuft, wie ich mir das geplant habe. Das ist in der Bibel, gibt es sowas manchmal auch, aber eigentlich eher nicht. Sondern dann ist da Jesus, dann ist der Gott herausfordert. Wir lesen das ja auch später, dann ist er am See Genezareth und dann ist der Petrus und der hätte jetzt auch, hat er wahrscheinlich auch gebetet, nicht, für einen guten Fischfang, für Gesundheit für seine Familie, für Frieden im Land oder was weiß ich. Das wäre das Normale, was ein Jude damals gebetet hat. Ist auch alles gut, darf er machen. Aber dann kommt Jesus plötzlich und sagt dann, Petrus, Netze liegen lassen, Boot liegen lassen, du läufst jetzt mit mir. Du gehst mit mir und ziehst herum. Und für den Petrus war das ja genauso. Also erstmal hieß das ja Job aufgeben. Wovon werde ich weiterleben? Familie aufgeben. Wir wissen, der Petrus war verheiratet. Ja, wer sorgt jetzt für seine Familie, wenn er nicht mehr arbeitet, sondern mit Jesus herumzieht? Was sagen seine Nachbarn, dass er plötzlich sein Geschäft aufgibt, mit dem er gut Geld verdient hat und seine Anerkennung hat? Und dann merken wir auch da, bringt Jesus Menschen durcheinander. Das Leben bringt er durcheinander, wenn er beruft, wenn er herausfordert für irgendetwas. Bei der Maria war das, bist du bereit, Jesus auszutragen? Bist du bereit, Jesus zu erziehen, wenn er groß ist? Und bei dem Petrus war dann, ja, bist du bereit, deine Karrierepläne, deine Familienpläne mal zurückzustellen und zu sagen, jetzt ziehst du mit mir los. Wie die Herausforderung besonders bei dir aussieht, im Moment oder im nächsten Jahr, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Gott wird auch im nächsten Jahr für dich Herausforderungen haben, in den nächsten Wochen und Monaten. Und da ist es ja erstmal wichtig, dass du überhaupt bereit bist, diese Herausforderungen zu sehen. Weil wenn man von vornherein sagt, nee, alles total unmöglich, kommt in meinem Plan gar nicht vor, ich habe schon alles da durchgeplant, ja, dann kann Gott zu dir reden und du wirst das ignorieren oder verdrängen. Aber wenn du dafür offen bist, das brauchst du als erstes, also auch Gott zu sagen gegenüber, ich bin offen dafür, ja, wenn du mir was zu sagen hast, wenn du irgendwas in meinem Leben verändern willst, dann mach das oder zeig mir das, ich bin prinzipiell offen. Ohne diese prinzipielle Offenheit wäre das bei der Maria auch nicht gegangen. Hätte sie den Engel gleich rausgeworfen, zack, dann wäre auch kein Gespräch mehr gewesen. Hätte sie gesagt, nein, kommt gar nicht in Frage, passt nicht in meinen Lebensplan, dann wäre das auch nicht gelaufen. Also sie musste prinzipiell offen sein. Und für manche bedeutet das die prinzipielle Offenheit, sich überhaupt in ihrem Leben auf Jesus generell mal einzulassen. Weil wie gesagt, es gibt dann viele fromme Leute, damals in Nazareth auch. Leute, die glauben, dass es einen Gott gibt, die vielleicht sogar glauben, dass die Bibel prinzipiell wahr ist, aber die sich in ihrem Leben nie ganz auf Jesus verlassen haben, in dem Sinne, ich erwarte wirklich von Jesus, dass er mich in Verbindung mit Gott bringt. Ich erwarte von Jesus, dass er mich geistlich lebendig macht, dass er mir meine Schuld vergibt und das dann nicht nur zu glauben, sondern zu tun, sich darauf einzulassen. Auch das kann manches im Leben durcheinander bringen. Aber dann gibt es ganz viele andere Sachen, wo Jesus uns herausfordern kann. Und manchmal an Dingen, von denen wir denken, okay, könnten wir hinbekommen. Bei manchen Dingen, wo wir auch offen sagen müssen, Jesus, das kann ich ja gar nicht. Das war bei der Maria ja, nicht? Also kann sie als Jungfrau alleine schwanger werden? Nee, das geht ja nicht. Da muss Gott eingreifen, ohne das geht es ja gar nicht. Und genauso kann es auch sein, dass du dann merkst in den nächsten Tagen oder Wochen, eigentlich Gott will dich herausfordern, irgendeinen neuen Schritt im Glauben, in der Beziehung mit ihm zu tun. Und du merkst, aus deiner Kraft kannst du das ja gar nicht. Da würde ich sagen, ja, das ist super, denn umso mehr du erkennst, dass du es nicht kannst, umso mehr bist du ja auf Gott angewiesen. Sonst könntest du hinterher immer noch einbilden, habe ich gut gemacht, irgendwie habe ich das doch noch hinbekommen. Siehst du, was noch in mir drin schlummert? Ja, aber das sollte ja gar nicht so sein. Dann, wenn Jesus herausfordert, wenn er in unser Leben hineintritt, dann bringt er manche Sachen durcheinander. Es läuft manches, was man nicht einfach so erklären kann, was nicht im normalen Lebensplan mit drin ist. Und er will dafür dann befähigen, er will unterstützen und will. Aber wir müssen bereit sein, uns darauf einzulassen. Wir müssen bereit sein, auch mal das zu denken, was uns vielleicht undenkbar erscheint. Jetzt nicht vollkommen willkürlich. Also ich will dich jetzt nicht auffordern, dass du auf vollkommen verrückte Ideen kommst, denn du musst dir aufpassen, dass sie von dir kommen. Wenn sie von dir kommen, ja, dann kann es auch sehr schief gehen. Nur wenn du dann merkst, dass es jetzt wirklich von Gott ist. Ja, wie kannst du das rausbekommen? Naja, lies mal in der Bibel, sprech auch vielleicht mal mit anderen Christen, wenn dir so ein verrückter Gedanke kommt. Und dann wirst du herausbekommen, ist das jetzt wirklich von Gott oder ist das einfach bloß ein bisschen spleenig? Und dann bin ich ziemlich überzeugt, du wirst auch in deinem nächsten Jahr von Gott gebraucht. Gott will mit dir etwas tun. Er will dich herausfordern, dass du nicht nur bei dem bleibst, wie es im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr gelaufen ist, sondern dass du dann neue Schritte im Vertrauen auf ihn tust. Dass dann irgendwo dich etwas einlässt und denkst, nee, das kann ich doch nicht. Vielleicht würde für den einen oder anderen bedeutet das die Mitarbeit in der Kinderstunde, wo du denkst, nee, das kann ich ja gar nicht und so. Oder vielleicht einmal sich beteiligen, auf der Straße einfach Leute anzusprechen und denkst, nein, das kann ich auch nicht. Und vielleicht kannst du es wirklich nicht. Aber dass du dann siehst, du lässt dich da herausfordern und Gott gebraucht es. Oder vorhin haben wir das doch als Beispiel gehört hier, nicht? Also in der Meisterschule einfach mal anfangen, über Jesus zu reden und selbst wenn du jetzt nicht der perfekte Rhetoriker bist und dann sehen, was kommt denn dabei raus und zu merken, oh, das Gott gebraucht das ja sogar und plötzlich komme ich mit anderen Menschen ins Gespräch über Jesus, was ich vorher nie gedacht habe, ohne da erst 10 Schulungen gemacht zu haben und ohne rhetorisch perfekt zu sein. Vielleicht so etwas, vielleicht ist aber auch was ganz anderes dran. Das weiß ich ja nicht. Aber zuerst, dass es was bei dir braucht, überhaupt bist du bereit? Oder hast du dein Leben schon so geplant, alles fest darin, dass Gott da gar nicht mehr reinsprechen kann? Gibst du dich immer nur mit dem zufrieden, was du noch beherrschen kannst, wo du noch die Macht darüber hast? Oder bist du auch bereit, offen für etwas zu sein, wo du das eben nicht machen kannst, wo Gott da rein dir die Kraft geben muss oder dich überhaupt befähigen muss? Und das heißt ja ein Stück Autonomie abgeben, ein Stück abgeben von dieser Vollmacht, selbst sein Leben zu bestimmen und planen zu können. Aber genau das ist das, was die Maria hier gemacht hat und deshalb wird sie uns als besonderes Vorbild genannt. Und wenn du dich darauf einlässt, dann kann das so sein, als ob das erstmal wie ein Verlust aussieht, wie hier. Was wird da meine Eltern, was werden die sagen, was wird mein Verlobter sagen? Dass am Ende aber, wenn es wirklich von Gott ist, dass wir dann merken, Gott macht etwas ganz Tolles daraus. Er kann durch das, wenn du bereit bist, dich ihm zur Verfügung zu stellen, kann er etwas Tolles machen für, dass Gott dadurch gelobt wird, aber dass auch anderen Menschen weitergeholfen wird und du merkst, du bist an der richtigen Stelle. Aber denk dabei nicht nur an deine eigenen Grenzen, nicht nur an deine eigenen Möglichkeiten, sondern sehe darauf hier, sagt doch der Engel auch, das, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott, sagt er da ja. Denn genau darum geht es ja. Wenn wir Jesus begegnen, dann ist das nicht nur, wir mobilisieren noch unsere letzten Kräfte, sondern dann ist das, wir haben mit einem Gott zu tun, der Möglichkeiten hat, die über unsere Möglichkeiten hinausgehen und der Menschen verändern kann in unserer Umgebung, der uns verändern kann und durch den wir neue Herausforderungen angehen können und dann hinterher sehen, Gott stellt sich dazu und er hilft uns dabei, dass das auch Wirklichkeit werden kann. Und da möchte ich jetzt hier in dieser Weihnachtszeit dich dazu auffordern, dich da herausfordern, beziehungsweise Gott will dich eigentlich ja herausfordern, gehe diesen Sachen nach, sei offen dafür, bleib nicht nur einfach stehen, wo du bisher gewesen warst, was Gott gebraucht hat, was auch hoffentlich gut gewesen war, sondern lass dich neu herausfordern, entweder wenn du noch gar nicht dein Leben auf Jesus gebaut hast, dass du sagst, so, ich will das probieren, ich glaube, das ist dran, so mit Jesus zu leben, auch wenn das Risiko bedeutet, etwas Autonomie abzugeben, sich auf Jesus einzulassen oder wenn du Christ bist, offen für etwas Neues, was Gott dir im nächsten Jahr zeigen will, irgendetwas, was in deinem Leben sich grundlegend verändert, wo du vielleicht denkst, das passt so noch gar nicht, aber du spürst, das ist dran, dann geh dem nach, bete darum, lese in der Bibel, sprech mit anderen Christen und wenn das sicher wird, dann lass dich drauf ein, auch wenn du merkst, dass du es aus eigener Kraft nicht tun kannst. Ich werde an der Stelle gerne noch mit euch beten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du der Maria das zugetraut hast, dass sie deinen Sohn als Baby bekommen hat, erzogen hat. Die Maria ist da, finde ich, so ein richtiges Vorbild für mich und wahrscheinlich ist es deshalb ja auch aufgeschrieben in deinem Wort. Ich möchte dich bitten für all diejenigen, die heute Morgen da sind, die zwar fromm denken und vielleicht auch fromm leben, die aber sich noch nicht auf ein Leben mit dir eingelassen haben, dass sie es tun, dass sie merken, das Risiko lohnt sich und du wirst dich dazu stellen, wenn wir bereit sind. Ich möchte dich auch bitten für all meine Glaubensgeschwister, die heute Morgen da sind, die jetzt noch nicht genau wissen, was auf sie zukommt oder die vielleicht schon ahnen, dass du da etwas Neues für sie hast, was sie persönlich herausfordert, dass du ihnen dann den Mut und die Kraft gibst, sich darauf einzulassen und dass sie dann merken, da können sie Sachen machen, die gar nicht von ihnen auskommen, sondern die du in ihrem Leben verändern willst, selbst wenn manche andere das als seltsam ansehen oder denken, das könnte ja gar nicht klappen. Danke, dass du ein Gott bist, der mehr machen kann, als wir tun können und der für den Dinge möglich sind, die für uns unmöglich erscheinen, die wir für irdisch und für unsere Perspektive oder selbst für Naturgesetze für unmöglich halten, weil du Gott bist, der Größte, der Absolute, der Mächtige und du bist Mensch geworden. Daran erinnern wir uns zu Weihnachten. Danke dafür. Amen.